The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Dienstag, der 25. Februar.
Und jetzt werden wir, liebe Freundinnen und Freunde, wieder Politik für die Mehrheit der Bevölkerung machen, für die Mehrheit der Menschen in diesem Lande machen, für die Mehrheit, die gerade denken und die auch noch alle Tassen im Schrank haben und nicht für irgendwelche Grünen und Linken Spinner auf dieser Welt. Die sollen da draußen rumlaufen, aber sie haben mit der Mehrheit dieser Bevölkerung gar nichts zu tun, gar nichts zu tun.
So Friedrich Merz vor der Wahl. Jetzt, nach der Wahl, muss er doch mit den Linken, also mit der SPD voraussichtlich. Jetzt gilt zu beweisen, dass die Union als Siegerpartei beispielhaft vorangeht und nicht nur Wahlkampf kann, sondern auch das Vertrauen in eine stabile Politik wieder stärkt. Denn die Sehnsucht nach Stabilität ist groß angesichts der Zitterpartie in der Wahlnacht. Meine Kollegin Aleph Doğan hat zusammen mit Professor Manfred Güllner, Soziologe und Gründer des renommierten Forsa-Instituts, an Bord der Pioneer 2 die Wahlergebnisse analysiert. Vor Publikum.
Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen an Bord der Pioneer 2. Wie schön, dass Sie da sind.
Der Mann vermisst regelmäßig die nebulösen Untiefen des Votums der deutschen Wählerinnen und Wähler und schafft so Klarheit. Güllner geht kritisch ins Gericht mit der Ampel, aber auch mit der Union, die aus dem Frust über die Ampel keine Stimmen für sich ziehen konnte und am Ende bei unter 30% blieb.
52% der Wähler hatten 2021 eine der Ampelparteien, also SPD, Grüne und FDP, gewählt. Am Sonntag sind es nur noch 32%, also ein Rückgang von fast 20 Prozentpunkten. Das zeigt, wie groß die Unzufriedenheit mit der Politik der Ampel gewesen ist. Das hat sich aber schon sehr früh eigentlich gezeigt. Das hat sich festgesetzt zur Jahreswende 2023/24 und seitdem bis zum Wahltag gestern überhaupt nicht mehr geändert. Was wir aber auch sehen ist, dass von diesem Unmut über die Ampel nicht die Union profitiert hat. Denn deren Anteil ist von 24% bei der letzten Wahl nur auf etwas über 28% gestiegen. Also sie hat von dem Rückgang von fast 20 Prozentpunkten bei der Ampel nur etwa 4 Punkte gewonnen. Und die große Profiteur sind die anderen Parteien, hauptsächlich die AfD. Deren Anteil hat zugenommen um rund 15.
Und dann ging es noch um die schwachen Grünen und die starke Linke.
Den dramatischsten Aufstieg sehen wir ganz unten bei den Linken, würde ich sagen, oder?
Das sehen wir bei den Linken. Wir sehen aber auch, dass die Linke den Aufstieg erst hatte nach dem Vorgehen von Merz im Bundestag und der Kooperation oder der Zusammenabstimmung mit der AfD. Wir sehen auch, dass die Überlegung von Merz, hier mit seinem Vorgehen 4 oder 5 Punkte zu gewinnen für die Union und der AfD Stimmen wegzunehmen, nicht gelungen ist. Es ist misslungen. Nach dem Bruch der Ampel lagen die Werte der Union bei 33-34%, sind jetzt auf 28,5. Die SPD ist relativ konstant geblieben seit dem Bruch der Ampel. Die Grünen sind ein bisschen hochgekommen. Das heißt, der Versuch von Habeck, sich als sympathischer Mensch zu positionieren, weg von seiner Leistung als Wirtschaftsminister, hat so ein klein bisschen gebracht als 2021 und ist in der letzten Phase noch wieder auch zusammengebrochen und hat also nichts gebracht. Nur die Linke, wir haben es gerade schon gesagt, die ist hochgeschnellt, praktisch hat sich verdoppelt seit Anfang des Jahres auf die 8,8% der gültigen Stimmen, die sie jetzt bekommen hat.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Auf der Pioneer 2 haben wir nach Manfred Güllner eine Live-Aufnahme unseres Politik-Podcasts Machtwechsel veranstaltet. Mit Robin Alexander habe ich die politische Gemengelage analysiert. Auszüge davon hören wir gleich.
Die Union hat sich eigentlich überlegt, einen Wirtschaftswahlkampf zu machen. Die wollten über so Dinge wie Aktivrente und so reden. Und dann kommen 2 Umfragen, wo die Union von oben durch die 30% bricht. Und es kommen so Fragen auf, ist das ein Schlafwagenwahlkampf, oje, oje.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt erklärt das 100 Milliarden Dollar Investment von Apple. Außerdem hören wir aus ferner Vergangenheit eine Stimme, die uns zum Träumen bringt. Und wir erzählen von Chinas Behörden, die Mitarbeitermotivation neu definieren. Robin Alexander, seines Zeichens Vize-Chefredakteur bei der Welt, für die ich zuletzt auch gearbeitet habe, ist gestern an Bord unseres Medienschiffs Pioneer 2 gekommen. Robin ist einer der bekanntesten Hauptstadtjournalisten der Republik und mein Partner im Podcast Machtwechsel, dem wöchentlichen Deep Dive zur deutschen Politik. Nach der Wahl haben Robin und ich einen Blick auf die Union und ihre schwierige Situation geworfen. Die Langversion gibt es auf thepioneer.de, einen Auszug, den hören Sie jetzt hier. Robin, heute ist Tag 1 nach der Bundestagswahl und das ist der Tag, an dem die Deutungen über die Wahlergebnisse endgültig beginnen. Und das findet statt mit zahlreichen Pressekonferenzen, die alle Parteien mit ihren Spitzenkandidaten in Berlin abgehalten haben. Wir haben sie uns alle angehört und lass uns mit dem Wahlgewinner, Wahlsieger, weiß ich gar nicht, ob man das angesichts der Ergebnisse sagen kann, aber doch Wahlgewinner, CDU und Friedrich Merz anfangen. Und wir hören jetzt und sehen jetzt Friedrich Merz auf der heutigen Pressekonferenz. Er hat ein Statement abgegeben und wir hören das Ende dieses Statements.
Die Tatsache, dass die AfD jetzt glatt verdoppelt ist, sie ist ja wirklich genau in Prozenten verdoppelt, in den absoluten Zahlen noch mal stärker geworden, von 10,4 auf 20,8 prozentual glatt verdoppelt, von 4,8 Millionen Stimmen auf 10,3 Millionen Stimmen angestiegen. Das ist nun wirklich das letzte Warnzeichen an die politischen Parteien der demokratischen Mitte, in Deutschland zu gemeinsamen Lösungen zu kommen.
Das letzte Warnzeichen an die demokratische Mitte, er bezieht sich auf die AfD-Ergebnisse, die eigentliche Gewinnerin tatsächlich dieser Wahl ist. Und das ist ja ein Text, die letzte Chance für die demokratische Mitte, Robin, den haben wir ja auch im Wahlkampf von ihm gehört. Dass er ihn jetzt nochmal so explizit erwähnt, das zeigt die Rahmenbedingungen anstehender Sondierungsgespräche und Koalitionsverhandlungen und macht ja auch etwas mit der SPD. Es setzt sie unter Druck, konstruktiv sich zu beteiligen und Teil einer Regierung zu werden.
Ja, das Statement hat den Sinn, den Druck auf die SPD zu erhöhen, nach dem Motto, wenn ihr nicht in meiner Regierung mitmacht, dann gefährdet ihr die ganze Demokratie. Also eine moralische Erpressung. Ob das ein günstiger Einstieg für eine langfristige Arbeitsbeziehung ist oder überhaupt eine langfristige Beziehung, ist dahingestellt. Aber das ist das, worauf Friedrich Merz mit diesem O-Ton gezielt hat.
Es geht an die staatspolitische Verantwortung der SPD. Und ich habe mich ganz kurz noch mal an 2017 erinnert gefühlt, als Jamaika platzte und die SPD vorher gesagt hatte, wir gehen in die Opposition, wir werden uns an keiner Regierung beteiligen. Und dann wurde sie gebraucht. Und dann gab es Frank-Walter Steinmeier, der mit den SPD-Vertretern gesprochen hat. Und dann sind sie in eine GroKo gegangen, die ihnen nur mittelgut getan hat.
Nein, im Gegenteil, die hat ihn sehr gut getan.
Naja, 2019 gab es noch eine wilde No-GroKo-Debatte in der SPD.
Ja, aber sie waren am Ende der Kanzler. Ich meine, das ist doch die eigentliche Pointe gewesen. Die SPD hatte sich aufgerieben in den Merkel-Jahren. Die Jamaika hat es nicht hinbekommen und der Bundespräsident zwang die SPD doch wieder mit der CDU zu koalieren. Und wir schrieben alle, der Opfergang der Sozialdemokratie, jetzt werden übrigens wieder die gleichen Artikel veröffentlicht. Und 4 Jahre später war ein Sozialdemokrat Kanzler, nämlich Olaf Scholz. Ein Unterschied ist aber zu damals, weil damals war nicht nur der Wink mit dem Zaunfall des Bundespräsidenten, damals hatte man auch eine Kanzlerin Merkel, die der SPD sagte, wenn ihr mit mir koaliert, tue ich euch auch einen Gefallen. Wir nehmen nämlich euer Wahlprogramm und schreiben einen Koalitionsvertrag drüber. Zur großen, großen Bestürzung ihrer eigenen Leute. Und das kann ein Friedrich Merz, glaube ich, kaum, weil ein Friedrich Merz ist ja angetreten, ich beende die Sozialdemokratisierung der CDU und ich bin ganz forsch und vor die Klammer ziehen wir die Migrationspolitik und die Wirtschaftswende und dies und das. Also ein Friedrich Merz, der sich mit sozialdemokratischen Inhalten sozialdemokratische Zustimmung erkaufen will, wäre eine witzige Pointe, wenn man seine Geschichte bedenkt, aber ist natürlich ein weiter Weg.
Du hast gerade schon den einen oder einen der entscheidenden Punkte angesprochen, das Thema Migration. Und bevor wir jetzt nach vorne schauen, ist gerade bei Migration noch mal ein kurzer Blick zurück, weil das auch schon Auswirkungen auf die Sondierungen, Koalitionsverhandlungen haben wird. Nämlich die große, große Frage, die die CDU auch bisher noch unterschiedlich beantwortet ist, war es ein Fehler, dass man im Januar mit Stimmen der AfD versucht hat, sich Mehrheiten im Bundestag zu organisieren in den Fragen der Migration? Oder war es der einzig richtige Weg, weil man ansonsten nach den Attentaten von Magdeburg, nach dem Attentat von Aschaffenburg der AfD das Thema in diesem Wahlkampf alleine überlassen hätte?
Da ist die CDU total unentschieden. Und ich kann das mit sicherer Quelle behaupten. Ich habe nämlich gestern Nacht mit Ihnen darüber gesprochen, als Teile von Ihnen schon betrunken waren. Weil während...
Robin und du?
Ich, ja, also während Dagmar ihren Abend bei Frau Mioska verbrachte und einen brillanten Auftritt hinlegte, das fingen Sie doch auch, war ich bei Frau Illner.
Und
bei Frau
Illner ebenfalls einen brillanten Auftritt natürlich hingelegt hast. Bravo, Robin.
Nein, aber bei Frau Illner war der Herr Linnemann, der Generalsekretär. Und dann war die Sendung zu Ende und Linnemann sagte, kommen Sie doch noch mit in die Parteizentrale zu feiern. Und das machte ich. Und dann kam ich da so spät an, weil diese Illner-Sendung so spät war, dass alle 10 Bier Vorsprung hatten.
Die haben schon Rambo-Zambo gemacht.
Ja, Rambo, also Sie müssen sich das so vorstellen, diese CDU-Zentrale, die hat unten so ein Atrium. Und da wurde getanzt. Die Christdemokratie hat ungefähr den Musikgeschmack von Frau Rosenfeld. Aber ich hatte einen VIP-Pass, weil ich ja in Begleitung von Herrn Linnemann war und wurde in den Parteivorsitzendenbereich geführt.
Da, wo die coole Musik gespielt wurde?
Wo ich dachte, ich treffe Friedrich Merz, aber der war schon weg. Also ich war länger auf Friedrich Merz Siegparty als er selbst. Aber seine Entourage war noch da. Und er hatte schon ein bisschen getankt teilweise. Und die haben tatsächlich diese Frage offen gelassen. Die haben sich gegenseitig gefragt, war das ein Fehler oder nicht. Also erinnern Sie sich, im Wahlkampf, die Union hat sich eigentlich überlegt, einen Wirtschaftswahlkampf zu machen. Die wollten über so Dinge wie Aktivrente und so reden. Und dann kommen zwei Umfragen, wo die Union von oben durch die 30% bricht. Und es kommen so Fragen auf, ist das ein Schlafwagenwahlkampf? Oje, oje. Und dann kommt diese grauenvolle Tat von Aschaffenburg, wo ein Kind von einem Asylbewerber ermordet wird. Und daraufhin sagt Friedrich Merz, das ist jetzt das Thema für eine gewisse Zeit. Und wir nehmen Stimmen mit der AfD in Kauf. Und jetzt ist die Frage, hat denen das im Wahlkampf geschadet, weil sie nur bei 28, x waren und vorher gesagt haben, wir müssen zwischen 32 und 35 kommen. Und es gibt Leute in der Parteiführung, die genau das sagen. Und andere Leute sagen, nein, wenn wir das nicht gemacht hätten, wäre es noch schlimmer gekommen. Und deshalb ist diese Frage tatsächlich noch offen, die ja keine triviale Frage ist, weil es sozusagen die Gretchenfrage dieser Kampagne ist.
Ja, und wenn du dir die Wählerwanderung zumindest anguckst, dann hat die CDU knapp 1 Million Wähler an die AfD verloren. Aber von der AfD sind keine Wähler zur CDU gewandert. Jetzt kannst du natürlich dir überlegen, hätte sie vielleicht noch mehr Wähler an die AfD verloren, hätte sie das Thema nicht versucht, ich werte das immer noch als einen Versuch, das Thema Migration in die Parteien der demokratischen Mitte zurückzuholen, ist halt die Frage, hätte sie den Versuch nicht unternommen, was dann gewesen wäre.
Wenn ich einmal in den Bereich Kommentar wechseln darf von dem Bericht und meine persönliche Meinung sagen darf, ich glaube, dass es mittlerweile eine gesellschaftliche Mehrheit gibt für Zurückweisungen an den Grenzen, was ja keine kleine Sache ist. Das Gegenteil der alten Merkel-Position. Und wir wissen auch noch nicht, ob es zum Europarecht passt. Aber die Mehrheit der Leute will das und ich persönlich halte das auch für vernünftig. Es gibt aber keine Mehrheit, dies gemeinsam mit der AfD zu tun. Klingt wie eine Detailfrage, aber der Teufel steckt in der Politik ja oft im Detail. Und deshalb glaube ich, dass das die entscheidende Überdrehung war. Aber wie gesagt, man könnte die Geschichte auch andersrum erzählen.
Wie die AfD dasteht nach der Wahl, warum ausgerechnet SPD-Parteichef Lars Klingbeil nach der Niederlage der Sozialdemokraten bleibt und sogar befördert wird, das alles in der neuen Ausgabe von Machtwechsel auf thepioneer.de. Viel Spaß beim Hören. Selten war die Öffentlichkeit so politisiert wie heute. Eine Wahlbeteiligung von weit über 80% spricht für sich. In diesen Tagen wird politische Geschichte geschrieben und die nächste Regierung, sie wird Weichen stellen für künftige Entwicklungen in Deutschland und Europa. Wir laden Sie ein, teilzuhaben an diesem Prozess, an der Debatte, an der politischen Diskussion, am Ausloten verschiedener Meinungen. Bei The Pioneer informieren wir Sie werbefrei, unabhängig und kritisch. Bei uns hören und lesen und sehen Sie fundierte Analysen, tiefgehende Recherchen und exklusive Einblicke in den Maschinenraum des politischen Berlin. Und darum gibt es ein einmaliges Angebot. Zum ersten Mal bei The Pioneer bestimmen Sie selbst, wie viel Ihnen unabhängiger Journalismus wert ist. Für 12 Monate zahlen Sie den Betrag, den Sie selbst für richtig halten. Folgen Sie dem Link in den Shownotes und werden Sie jetzt Pioneer zu Ihrem Preis. Wir freuen uns auf Sie.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da investiert Apple im großen Stil. Alle Details hat meine Kollegin vor Ort, unsere Börsenreporterin Anne Schwedt. Also ab nach New York und einen wunderbaren guten Morgen, liebe Anne.
Guten Morgen, Dagmar.
Also Anne, was hat Apple in den USA vor?
Ja, und zwar plant Apple im Rahmen einer Investition von $500 Milliarden ein neues Werk für KI-Server in Texas zu eröffnen. Apple wird dabei noch mit anderen Partnern zusammenarbeiten, um in Houston eine Serverproduktionsstätte zu errichten. In der sollen dann Server für Apple Intelligence, also den KI-Assistenten für iPhone, iPad und Mac-Computer, hergestellt werden. Der Betrieb soll nächstes Jahr schon aufgenommen werden. Und das Werk ist auch nur Teil eines größeren Investitionsplans, den Apple in den nächsten 4 Jahren umsetzen will. Zusätzlich zu dem Werk in Texas plant Apple zum Beispiel rund 20.000 neue Mitarbeiter in den USA einzustellen. Zuvor hatte sich Apple-Chef Tim Cook in den letzten Wochen mit Präsident Donald Trump getroffen. Apple steht ja unter Druck, weil die meisten Apple-Produkte in China zusammengebaut werden und darauf sollen ja dann Zölle anfallen. Mit diesen neuen Plänen will sich Apple offenbar jetzt bei Trump einschleimen, um der America-First-Politik gerecht zu werden. Die Apple-Anleger waren recht glücklich über die News. Die Apple-Aktie stieg um 0,6%.
So Anne, und jetzt sag uns noch, wie die Wall Street in dieser Woche gestartet ist.
Eher durchwachsen, muss man sagen. Der Dow Jones konnte mit einem kleinen Plus von 0,1% schließen. Am Freitag hatte der Index ja um 1,7% verloren, was der größte Rückgang in diesem Jahr war. Die Nasdaq schloss gestern mit einem Minus von 1,2%. Der S&P 500 verlor 0,5%. Gründe für die Volatilität sind unter anderem die Unsicherheit über das weitere Zollvorgehen von Trump und auch die Angst, dass die US-Wirtschaft leiden könnte. Außerdem blicken die Tech-Anleger ganz gespannt auf die Ergebnisse von Nvidia zur Wochenmitte und halten sich deshalb auch momentan zurück. Großer Gewinner war gestern aber die Aktie von Berkshire Hathaway nach den guten Quartalszahlen vom Wochenende. Die Aktie konnte um mehr als 4% zulegen auf ein neues Rekordhoch.
Und Dagmar? Was geht eigentlich gar nicht?
Dass in China Kommunen neuerdings zu einer neuen Methode greifen, um die Produktivität ihrer Beamten zu steigern. Die sogenannte Schneckenprämie. Diese Auszeichnung, die eher einer Schmach gleichkommt, wird an Beamte verliehen, die nicht im gewünschten Tempo arbeiten. Die Taktik zielt darauf ab, langsames Personal durch öffentliche Beschämung anzuspornen. Was früher die Eselsecke war, ist jetzt die Schneckentrophäe. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Behörden werden vor einem großen Publikum auf eine Bühne gerufen, wo sie diese Schmähpreise für ihre vermeintlich unzureichende Leistung erhalten. Laut der chinesischen Regierung sind sie nur ironische Anreize, die unmotivierte Staatsbedienstete zum Erröten und Schwitzen bringen sollen. Die Kommunen betonen, dass dieses strenge Vorgehen von tiefster Liebe geleitet sei. Die Schmähpreise werden also als wohlwollende Warnung an die Beamten dargestellt. Bestrafung aus tiefster Liebe, das klingt nach einem toxischen Verhältnis. Vaterstaat als Spötter, der seine Untergebenen bloßstellt. China, das ist das Land, in dem eine Laufbahn in der Verwaltung wohl sogar Chuck Norris zum Weinen gebracht hätte.
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Dass ein Straßensänger aus Neapel dank einer Erfindung seinen Ruhm über die ganze Welt trug, noch bevor es Radio, Fernsehen oder TikTok gab. Enrico Caruso war der erste Weltstar der Oper, der erste, der durch eine technische Revolution unsterblich wurde, dessen Stimme nicht nur in Opernhäusern, sondern auch in Wohnzimmern der Menschen erklang. Doch beginnen wir von vorne. Am 25. Februar 1873 erblickt Enrico Caruso in Neapel das Licht der Welt. Er wächst in bescheidenen Verhältnissen auf. Sein Vater ist Mechaniker, seine Mutter ist krank und das Geld, das ist knapp. Aber Caruso hat eine Gabe, seine Stimme. Und die nutzt er. Er singt auf der Straße und dann auf Bühnen. Wobei anfangs nicht sonderlich erfolgreich. Er vergisst Texte, er trifft Töne nicht. Bis er dann seinen Gesangslehrer Vincenzo Lombardi begegnet. Er bringt ihn auf Spur und dann geht es los, der Durchbruch. Von nun an feiert Caruso Erfolge in allen großen Opernhäusern Europas und er begeistert das Publikum. Und 1902 geschieht das, was Caruso für immer in die Musikgeschichte einbrennen wird. Er nimmt 10 Lieder auf einer von Thomas Alva Edison entwickelten Phonographenwalze auf, über die wir ja hier neulich schon gesprochen haben. Sie sehen, ein Kreis schließt sich. Caruso wird zur Stimme des Grammophons, die erste Berühmtheit, die weltweit über Schallplatten hörbar ist. So wird man auch auf der anderen Seite des Atlantiks auf den dunklen Schmelz von Enrico Carusos Tenorstimme aufmerksam. 1903 reist Caruso per Schiff in die USA. Dort wird er zur Nummer 1 der New Yorker Met. Er singt sich durch die größten Opernhäuser der Welt, füllt riesige Arenen, gibt hunderte Vorstellungen. Er wird zu einer der gefeiertsten Legenden seiner Zeit. Doch der Ruhm erlastet schwer. Caruso singt sich die Seele aus dem Leib. Jahrelang, jeden Abend. Und er raucht wie ein Schlot und sein Körper beginnt zu streiken. Trotzdem schleppt er sich auf die Bühne und gibt alles. Aber mit 48 Jahren ist Schluss. Caruso stirbt 1921. Doch sein Mythos, der bleibt. Seine Stimme lebt weiter. Auf Schallplatten, in alten Aufnahmen oder, wenn man Peter Alexander glauben darf, auch in der heimischen Badewanne.
Schön wie Caruso, ja, ja, ich tu so, wie ein Tenor.
Bleiben Sie aufrecht, irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld.
Ich sing den Badewannentango, Badewannentango. Ja, ja, ich greife nach meiner Seife und seif mich ein. Ja, so ein Badewannentango, Badewannentango weckt in der Wanne das Kind im Manne und stimmt es froh. Fand ich, denn er entspannt mich und freut mich so. Tango, Badewannentango, bei mir zu Hause, unter der Brause, mit Schaum im Mund. Da, Badewannentango, Badewannentango, schön wie Caruso. Schau mit Ohr, wie ein Tenor.